Was dich zur heute verlegten Vorlesung. Anscheinend hat das nicht so gut geklappt mit der Verlegung. Es stand im Blackboard und es sollte hier auch einen Aushang geben. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Tut mir leid, aber heute war eine Vorlesungsreihe an der Humboldt-Universität über das Unverfügbare des modernen Staates in Auseinandersetzung mit dem sogenannten Böckenförde-Diktum. Und da war ich als Letzter eingeladen und das wollte ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Es tut mir also leid, dass ich da der Humboldt-Universität den Vorrang eingeräumt habe, aber ich denke, man kann es vertreten. Letztes Mal sind wir sozusagen in der Philosophie der Geisteswissenschaften bei Dilthey stehen geblieben. Ups. Und dieses Mal wollen wir uns dem Neukantianismus als akademischer Orthodoxie widmen, speziell Heinrich Rickert. Und dann möchte ich abschließend etwas sagen über die Tragödie der deutschen Philosophie, nämlich die Konstruktion des deutschen Idealismus und die Ideen von 1914. Daraufhin hatte ich letztes Mal schon hingewiesen. Zum Neukantianismus ist zu sagen, dass er mit einer Vorgeschichte, die auf Autoren wie Lotze und Lange zurückgeht, mit Hermann Cohen und Windelband so etwas wie den progressiven Flügel, muss man sagen, zum Teil freisinnig liberal, der deutschen akademischen Philosophie ausmachte und innerhalb des Wissenschaftsbetriebes unter dem Motto Zurück zu Kant tatsächlich eine Fortsetzung, wenn auch gebrochene Fortsetzung der Aufklärung betrieben hat unter dem Titel der erkenntniskritischen Geltungsreflexion, wobei allerdings das bei Kant anstößige und dann von Schelling die Geschichte entsprechend bearbeitete Ding an sich als zu schwierig oder nicht lösbar weggelassen wurde. Heinrich Rickert, ich habe die Lebensdaten dazu geschrieben und diesmal klappt es ja auch mit der Projektion, hat angefangen mit den klassischen Fragen nach dem Gegenstand der Erkenntnis, den Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung und dann tatsächlich so etwas wie eine methodologische Reflexion der Geisteswissenschaften unter dem Titel der Kulturwissenschaften vorgelegt. Das ist vielleicht zu sagen, Zentralbegriff dieser Kulturwissenschaften wurde der Wert. Den hat Lotze explizit aus der Nationalökonomie in die Philosophie importiert, nachdem es keine Seinsgrundlage für die philosophischen Zentralbegriffe des Guten, des Schönen und des Wahren mehr gab. Schon bei Kant gibt es die nicht mehr, sondern die bekommen einen neuen Inhalt aufgrund ihrer Bedeutung für die praktische Philosophie und in der Orientierung von Lebenspraxis. Diese Orientierungsleistung von Philosophie, die einst im Sein, das heißt natürlich im höchsten Sein, denn in Gott begründet war in der philosophischen Tradition, wird jetzt in der neukantianischen Kulturwissenschaft der Kategorie des Wertes überantwortet. Wobei die Schwierigkeit natürlich darin liegt, wie kann man überhaupt einen solchen Wert begründen? Was dort versucht wird zu verhandeln, ist die Frage, wenn wir etwas bewerten, dann sagen wir ja nicht nur, ich finde das gut, sondern haben den Anspruch dabei, dass andere das mit guten Gründen und auch diskutierbar nachvollziehen möchten. Wenn ich einfach nur sage, ich finde das gut, kann jemand sagen, ja gut, finde ich auch oder finde ich nicht, aber es folgt nichts weiter daraus. Ein Wertproblem entsteht dort, wo ein Problem der Geltung dieses Urteils aufgeworfen wird. Und das steht eigentlich im Zentrum der kantischen, der neukantianischen Philosophie. Also Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, wo er dann die unterschiedlichen Formen gegeneinander diskutiert. Er hat das dann vertieft zu einer Philosophie des Lebens und zu einer allgemeinen Grundlegung der Philosophie. Wie gesagt, das war der allgemeine Hintergrund der akademischen Philosophie in Deutschland. Man kann sagen, von den 1880er, muss man besser sagen, bis in die 1920er Jahre hinein. Diese neukantianische Reflexion auf die Geisteswissenschaften konstituiert diese zunächst einmal als eine Metatheorie der Kulturwissenschaften, das habe ich schon angedeutet, was das bedeutet, und unterscheidet, das ist dann der Grundgedanke der Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften, zwischen einer nomothetischen Methode, also in den Naturwissenschaften wird versucht, Gesetze zu beschreiben, allgemeine Naturgesetze, und in den Geisteswissenschaften geht es darum, das Ideografische, also nicht das Ideografische, sondern das Ideografische, das heißt das Einzigartige, die Singularität, in der Tat zu beschreiben und zu erfassen. In Kultur und Geschichte, das ist so der Grundgedanke, geht es neben dem Wert immer um die bedeutsame Einzigartigkeit, in der sich dann übrigens auch Werte allein verkörpern können. Von Kant wird der Gedanke aufgegriffen, dass die Gegenstände der Wissenschaft, das war ja das Erste, womit sich Heinrich Rickert befasst hat, immer Ergebnisse von theoretischen Konstruktionen sind. Die Gegenstände, wie sie in den Wissenschaften selber diskutiert werden, sind als Konstruktionen zu begreifen. Die spannende Frage aus heutiger rückblickender Perspektive war natürlich, wie verhalten sich diese Konstruktionen zu dem da draußen? Und da die Neukantianer das Ding an sich eliminiert hatten, konnten sie im Grunde nur sagen, naja, das sind bewährte Gewohnheiten. Das hat sich in der Praxis so durchgesetzt. Also hier vergleichbare Antworten wie in der Tradition des angelsächsischen Empirismus und des amerikanischen Pragmatismus geben, aber nur auf dieser Ebene, weil sie auf der Ebene der Konstruktion des Gegenstandes durchaus vieles zu sagen in der Lage war. Als Wissenschaften, das ist für die Neukantianer in ähnlicher Weise grundlegend wie etwa gleichzeitig etwa für George Edward Moore in England, der die Naturalistic Fallacy gegeißelt hat, dass man aus einem Sein kein Sollen ableiten könne, in den Wissenschaften, umgekehrt, muss gelten, dass Werte aus der wissenschaftlichen Forschung herausgehalten werden, dass also wertfrei erforscht wird, was der Fall ist und wie es funktioniert. Allerdings, da es in Wirklichkeit ja verschiedene Kulturen gibt, die jeweils unterschiedliche Werte verkörpern und konkretisieren, ergibt sich daraus gleichzeitig ein Perspektivismus. Die griechische Kultur ist als solche aus sich heraus zu verstehen, die römische, die deutsche, die französische und so weiter, die sich aber allesamt auf Kulturgüter als transzendente Werte beziehen. Das ist also das, was es sozusagen allgemein darüber zu sagen gibt und was dann diese unterschiedlichen Kulturen als wirkliche Kulturen auszeichnet und damit auch den Perspektivismus einschränkt. Rickert speziell hat nun dann in seinem späteren Werk noch eine ontologische Wendung insofern vollzogen, als er zwar an der Konstruiertheit der Gegenstände von Wissenschaft festhielt, aber das Material Gegebene als unmittelbar Gegebenes und damit auch als ontologisch Vorgegebenes festhielt. Also insofern hat er versucht, durch diese Betonung der Unmittelbarkeit, wir werden noch sehen, was das dann bedeutet, diese Lücke des Neukantianismus in seinem historischen Realitätsbezug zu schließen. Ja, ich habe jetzt sozusagen verschiedene Zitate von Rickard auch wieder mitgebracht. Solchen Überlegungen verdanken die folgenden Ausführungen die Form, in der sie auftreten. Aus der Überzeugung, dass der Mangel an Verständnis für das Wesen der historischen Wissenschaften zu den folgenschwersten Übelständen in der Philosophie unserer Zeit gehört, sind sie entsprungen. Als der beste Weg, diese Überzeugung anderen mitzuteilen, Sie sehen, hier wird auch der Konstruktivismus im Hintergrund bedient, erschien ein Versuch, auf die Einseitigkeit des naturwissenschaftlichen Forschens hinzuweisen und zunächst wenigstens die Lücke aufzuzeigen, die auch eine in höchster Vollendung gedachte, die körperliche und geistige Natur gleichmäßig umfassende naturwissenschaftliche Bildung notwendig in dem lassen muss, was mit mir einem nicht sehr glücklichen, aber schwer zu entbehrenden Ausdruck als unsere Weltanschauung zu bezeichnen gewohnt sind. Das ist aus dem Buch über das Verhältnis von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Also es geht darum, die historischen Wissenschaften, die es schon gibt, von gewissen Missverständnissen zu befreien. Sie werden nicht richtig verstanden. Sie werden etwa nach dem Modell der Naturwissenschaften verstanden, sodass man fragt, wie erklären die Historiker dann bestimmte Ereignisse und welche Geschichtsgesetze stellen die Historiker dann auf. Und dieser Mangel an Verständnis führt dann wiederum zu schwersten Übelständen in der Philosophie unserer Zeit. Da muss man, denke ich, sagen, da denkt er an den durchaus zunächst, als die Neukantianer anfangen, auch in Deutschland herrschenden Positivismus. Also die Positivismus und Scientismus, so die Vorstellung, alle wichtigen Fragen lassen sich naturwissenschaftlich oder doch mit den Methoden der Naturwissenschaften beantworten. Und für genuine historische Forschung, für spezifische Forschung, Erforschung gesellschaftlicher Strukturen gibt es gar keine Notwendigkeit. Demgegenüber, jetzt Rickards Gegenthese, muss man sagen, die naturwissenschaftliche Forschung ist einseitig. Wir sagen, sie beschreibt die Naturphänomene und erklärt ihr Zustandekommen aufgrund von Gesetzen. In allgemeiner Form. Und kann damit die Fragen gar nicht beantworten, die wir stellen, wenn wir über so etwas nachdenken. Was ist der Sinn davon? Was bedeutet das für uns? Wie müssen wir deswegen handeln? Darauf kann die Naturwissenschaft als erklärende und beschreibende Wissenschaft keine Antwort geben. Selbst wenn die Naturwissenschaft vollendet wäre, also in der Lage wäre, physikalische Prozesse, chemische Prozesse, biologische Prozesse, psychologische Prozesse umfassend zu beschreiben und zu erklären, würde sie keine Antwort auf Fragen, die er hier mit dem nicht sehr glücklichen, aber schwer zu entbehrenden Ausdruck als unsere Weltanschauung bezeichnet, solche Antworten kann sie nicht geben. Er hat das dann nochmal zugespitzt. Den Glauben gilt es vor allem zu zerstören, als sei es möglich, allein mit Hilfe der Naturwissenschaft oder einer naturwissenschaftlichen Philosophie, also Positivismus und Scientismus, zu dem vorzudringen, was uns allen bei Weitem das Wichtigste sein muss. Und er schlägt nun einen kürzeren Weg vor, weil dieser Weg ist natürlich auch lang, weil der Weg bis zur Vollendung der Naturwissenschaft, was übrigens damals ein durchaus auch unter Wissenschaftlern verbreitetes Konzept war, dass die naturwissenschaftliche Forschung irgendwann an ihr Ende kommt, weil alles erforscht ist. Es gibt sozusagen keine Fragen mehr, sondern man kann dann sich auf die Didaktik verlegen und gewissermaßen das definitive Lehrbuch der Naturwissenschaft zur Beantwortung aller offenen Fragen verfassen. Na, das war so damals die Vorstellung. Also selbst diese Vollendung unterstellt, sagt er, das, was uns bei allen bei Weitem das Wichtigste sein muss, was ist das? Das ist die Frage, was wir tun sollen, wie wir leben sollen, wie wir unser Leben organisieren sollen, wo der Sinn unseres Lebens liegt und so weiter, wo der Wert unseres Lebens liegt. Und gegenüber diesem langen Weg, den er auch für nicht gangbar hält, verweist er auf einen kürzeren Weg. Und der sei ein Weg zwischen Skylla und Charybdis, nämlich zwischen Schwärmerei und Spezialistentum. Damit nimmt Rickert in der Philosophie die Aufgabe auf sich, wie Philosophie sich mit den sozusagen umfassend und geradezu pilzhaft wuchernden Einzelwissenschaften seiner Zeit kompetent auseinandersetzen kann, ohne selbst spezialistisch zu werden, und wie sie sich andererseits mit romantischer Naturschwärmerei, religiöser Schwärmerei oder anderen Formen eines unmittelbaren Ganzheitsdenkens, eines unmittelbaren Holismus auseinandersetzen kann, indem sie, wie er sagt, einen mittleren Weg geht. Das heißt, wir brauchen nicht, also wenn es nicht gelingt, diesen mittleren Weg zu gehen, so Rickert, dann wird Philosophie überhaupt nichts bewirken können, wird sie überhaupt keinen Weg machen, wie er hier in dieser Metaphorik sagt. Und er warnt ausdrücklich davor, was ja dann auch später dann versucht worden ist, den Mut einer früheren Zeit, also mutig spekulieren, mutig Metaphysik betreiben und dann wird es schon werden. Dies ist nicht rückholbar, diesen Weg zurück gibt es nicht. Denn dieser Weg war auch damals schon ein Übermut. Die Leute haben Sachen behauptet und für wahr gehalten, die sie überhaupt nicht begründen konnten. Sie haben sich ihre Begründungen deswegen grundsätzlich erschlichen. Wir brauchen einen anderen Mut, so Rickert, nämlich den, uns immer wieder auf den beschwerlichen und dornenvollen Weg zu machen. Also an die Stelle der scheinbaren Wege von Schwärmerei und Spezialistentum gibt es einen beschwerlichen und dornenvollen Weg, der Mittelweg ist, nämlich den Weg der Logik und Erkenntnistheorie. Dazu muss man jetzt sich etwas vergegenwärtigen, was hier mit Logik und Erkenntnistheorie gemeint ist. Ich denke, damit ist gemeint, das, was man unter dem Gesichtspunkt oder dem Stichwort des Transcendental Turn, also der transzendentalen Wendung, nicht der transzendentalistischen Wendung, sondern der transzendentalen Wendung, Kants denken muss, nämlich in Logik und Erkenntnistheorie, ich komme da noch, wie man das dann unterscheiden kann, tatsächlich zu durchdenken, die Bedingungen der Möglichkeit für das Faktum erfolgreicher einzelwissenschaftlicher Forschung und Erkenntnis. Also es wird davon ausgegangen, dass es seit der Etablierung der modernen Naturwissenschaften durch Leute wie Kepler, Galileo, Newton tatsächlich solche speziellen Wissenschaften von einzelnen Bereichen gibt. Und ich denke ganz klar, Rickert hat eben nicht bloß wie Kant das Faktum der modernen Naturwissenschaft im Auge, sondern hat eben auch im Auge, dass sich ein ganzes Spektrum von Einzelwissenschaften, von Geschichte und Gesellschaft inzwischen entwickelt hat. Und dieses Faktum, dass es eine solche Wissenschaft gibt, ist philosophisch zu durchdringen daraufhin, was die Voraussetzungen und Bedingungen sind, unter denen allein eine solche wissenschaftliche Erkenntnis funktionieren kann. Und dies auf zwei Ebenen. Einmal auf der Ebene, man könnte sagen, der Konsistenzbedingungen, das heißt der Ebene der Widerspruchsfreiheit und andererseits der Nicht-Sinnlosigkeit und auch Nicht-Tautologie. Das sind alles Sachen, die Logik, und das ist ziemlich weit gefasste Logik, zu vermeiden hilft. Und andererseits als Erkenntnistheorie, als eine Theorie der vorausgesetzten Fähigkeiten, könnte man sagen. Kant sagte noch Vermögen. Aber es ist eben nicht so gemeint, wie Nietzsche das ironisiert hat, Vermöge eines Vermögens, dadurch, dass man einfach sagt, naja, die können es eben und weil sie es können, deswegen können sie es, das wäre ja bloß tautologisch, sondern tatsächlich die Strukturen und Mechanismen zu benennen, die eine solche Erkenntnis ermöglichen. Und das heißt, da muss man analysieren, ich würde sagen in einer historischen Erkenntnistheorie, in einer historischen Epistemologie, wobei ich dazu gleich noch was sage, wie sind diese erfolgreichen Wissenschaften zustande gekommen? Also man kann in die Philologien denken, die sich im Ausgang vom 18. Jahrhundert, Friedrich August Wolff ist da so einer der Pioniere, man kann an die Historiker denken, die sich auch im späten 18. Jahrhundert angefangen haben, sozusagen wissenschaftlich zu reorganisieren. Man kann auch an die Rechtswissenschaften denken, Thibault, Savigny und andere, die sich sozusagen wissenschaftsförmig reorganisiert haben. Und man kann auch daran denken, dass es eben auch eine spezielle klassische und dann eben auch mal nicht mehr klassische, sondern neoklassische Ökonomie oder politische Ökonomie gegeben hat als besondere Wissenschaft. Das gehört hier alles in das Spektrum. Und Erkenntnistheorie ist eben nicht bloß die bloße Konsistenzreflexion, Sinnhaftigkeitsreflexion, sondern die Reflexion darauf und die Untersuchung darauf, mit welchen Instrumenten und Prozessen und unter welchen Voraussetzungen, Grundannahmen, Hintergrundannahmen, diese Erkenntnisse gewonnen werden. Und hier, sagt Rickert, liegen heute die wichtigsten Aufgaben für eine Philosophie, die im bewussten Zusammenhang mit den großen Denkern der Vergangenheit an den alten Problemen weiterarbeitet. Wir sagen, er beansprucht damit mit dieser logischen und erkenntnistheoretischen Wendung der Philosophie tatsächlich die Kontinuität zur alten Philosophie der Neuzeit und sogar zur platonisch-aristotelischen antiken Philosophie und zur mittelalterlichen Philosophie, wenn Sie das mitdenken wollen, aufrechtzuerhalten, indem an die Stelle der sozusagen alten Leitfragen nach dem guten, schönen, wahren, die Frage nach den Geltungsbedingungen von Wahrheit, Gutheit und Schönheit tritt. Und darin sieht er dann eine, und das hat auch den akademischen Erfolg des Neukantianismus ermöglicht, eine nicht nur ad hoc auf die Anmutungen und Probleme des Tages rekurrierende, sondern tatsächlich methodisch zu konstruierende und methodisch aufzubauende und insofern auch mit einer gewissen Konsequenz zu entwickelnde Philosophie. Er macht jetzt gleich eine weitere Erläuterung, die ganz wichtig ist, die auch in der nachkantischen Philosophiegeschichte von einiger Bedeutung ist, weil das zunächst einmal auch missverstanden ist. Reinhold, sozusagen der unmittelbarste Philosoph, der an Kant anknüpfte, hat noch die Fragen Kants nach den Bedingungen der Möglichkeit, naturwissenschaftliche Erkenntnis, als Frage nach dem Erkenntnisvermögen und insofern im Sinne einer rationalen Psychologie interpretiert. Das weisen die Neukantianer und eben auch Rickert ausdrücklich zurück. Selbstverständlich kann auch die Psychologie das Erkennen zum Objekt ihrer Untersuchungen machen. Es gibt eine Psychologie der Erkenntnis. Sie kann fragen, was der Prozess des Erkennens als psychisches Gebilde betrachtet eigentlich ist, wie er zustande kommt und in welchem Verhältnis er zu unserem gesamten psychischen Leben steht. So wertvoll solche für manche Erkenntnisformen leider noch nicht sehr erfolgreich unternommene Untersuchungen auch sein mögen und so unentbehrlich gewisse psychologische Überlegungen sich auch für unsere logischen Untersuchungen erweisen werden, also die psychologischen Untersuchungen, könnte man sagen, geben heuristische Hinweise darauf, was man dann logisch, geltungsmäßig und erkenntnistheoretisch rekonstruieren muss. So bleibt Psychologie als die Lehre nur eines Teiles der Wirklichkeit unter allen Umständen eine Spezialwissenschaft und es könnte daher eine Psychologie des Erkennens uns niemals zu jenen allgemeinen philosophischen Fragen hinführen, die als letztes Ziel uns immer die Richtung. Also der Anspruch ist durchaus, Philosophie als Wissenschaft, dann auch reflektierte Wissenschaft oder Tätigkeit in Bezug auf den Gesamtzusammenhang und mit allgemeiner Geltung zu konstituieren und nicht nur als das, was faktisch, was Psychologen herausfinden können oder Wissenschaftshistoriker herausfinden können, was faktisch in bestimmten Erkenntnisprozessen zu konstatieren ist. Das versucht Rickert dadurch zu lösen, dass er den Begriff der Aufgabe, oder andere haben das den Begriff des Problems, in anderen Kontexten kommt er auch, zentral bei Rickert vor, ins Zentrum rückt. Es geht also darum, eine spezifische wissenschaftliche Problemstellung von dort aus zu rekonstruieren, dass man sich die Frage stellt, welches Problem sollte denn durch diese Problemstellung analysiert und gelöst werden. Das heißt, der Konstruktionsprozess, von dem er spricht, ist nicht ein irgendwie richtungsloser, sondern er ist immer fundiert in der einem bestimmten Feld der Wirklichkeit adäquaten Problemstellung. Und damit kommen wir jetzt zum Zentralbegriff. Uns interessiert die Bedeutung oder noch genauer gesagt der Wert, den die verschiedenen Arten und Formen des wissenschaftlichen Denkens zur Erreichung dieser Aufgabe haben. Es geht darum, die Aufgabe, und die Aufgabe ist natürlich Produktion von objektiver Erkenntnis, wobei objektiv hier zunächst einmal als intersubjektiv definiert wird, Produktion von objektiv als intersubjektiver Erkenntnis durch Formen des wissenschaftlichen Denkens. Jetzt sagen, okay, das ist nicht nur das Denken, sondern Messprozesse, Beobachtungsprozesse und so gehören ja auch dazu. Das wäre aber jetzt noch keine grundsätzliche Kritik. Und sein Anspruch ist, wenn ich bestimmt habe, was alle die unterschiedlichen Elemente, Theorieaussagen, Beobachtungsaussagen, Aussagen über Gesetzesmäßigkeiten, in wissenschaftlichen Theorie-, Bildungs- und Forschungsprozessen bedeuten, dann kann ich sozusagen von hier aus rekonstruieren, was die Geltung von Wissenschaft ist und was sie bedeutet und damit den Wert, den Wissenschaft für das Leben hat, bestimmen. Deswegen fährt er fort, wir suchen vor allem, uns auf das zu besinnen, was eine abschließende Welt- und Lebensauffassung uns geben soll Und wir legen unter dem Gesichtspunkt dieses höchsten Zieles der philosophischen Tätigkeit, des höchsten Zieles der Wissenschaft, einen Maßstab an die verschiedenen wissenschaftlichen Methoden an, um daraus ihr Wesen zu verstehen. Die Erfassung ist leider nicht fehlerfrei. Für uns sind also die Methoden der Forschung nicht Tatsachen, die es zu konstatieren, zu beschreiben oder auch in ihrer naturnotwendigen Genesis zu begreifen gilt, das wäre die Aufgabe einer Psychologie oder Soziologie der Wissenschaft, sondern Mittel, deren Zweckzusammenhänge mit den letzten Zielen wissenschaftlicher Tätigkeit wir verstehen wollen. Hier finden Sie jetzt den berühmten Gegensatz von Erklären und Verstehen in der spezifischen, nicht psychologisierenden Variante, die Rickert dieser Entgegensetzung gegeben hat, nämlich zum einen Erklärung von konstatierten, gemessenen Prozessen aufgrund von Gesetzesannahmen oder Gesetzeshypothesen und zum anderen Verstehen von Zweckzusammenhängen. Wenn ich weiß, was ein Instrument leistet, damit ich mein Ziel, das ich im Handeln verfolge, erreichen kann, was mir ein Hammer beim Einschlagen eines Nagels leistet, dann verstehe ich den Hammer. Also ich muss das Ziel verstehen und ich muss verstehen, in welcher Weise der Hammer eingesetzt werden kann, um dieses Ziel zu erreichen. Und der Begriff des Zweckzusammenhangs ist hier grundlegend. Also in verschiedene einzelne Handlungen, wissenschaftliche Forschung besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Handlungen, auch verschiedener Personen, die wirken zusammen, zweckmäßig, mehr oder minder jedenfalls, um das Ziel, nämlich die Erkenntnis des untersuchten Gegenstandes zu produzieren. Und diesen Zweckzusammenhang gilt es zu rekonstruieren und im Hinblick auf das verfolgte Ziel als zweckmäßig zu verstehen. Jetzt hat Rickert in seiner späten Wendung dazu noch einige Zusätze gemacht. Nämlich erstens eine Verabschiedung von dem Gedanken eines historischen Determinismus. Auch wenn ich die verschiedenen Zweckzusammenhänge begreife, mit denen ich in der historischen Forschung den historischen Gegenstand rekonstruieren kann, so setzt mich das nicht in die Lage, klare Prognosen zu formulieren. Auch wenn ich in der Lage bin, sagen wir mal, die gegenwärtige Weltwirtschafts- oder Finanzkrise in wichtigen Punkten zu begreifen und zu verstehen, wie die Ökonomen sie sich rekonstruieren, weiß ich deswegen noch nicht, was als nächstes passieren wird. In dem Sinne, ich glaube nicht daran, dass auch nur die nächste Zukunft sich mit einer Sicherheit berechnen lässt. Historische Prozesse, auch wenn ich sie wissenschaftlich durchdringe, sind nicht deterministisch berechenbar. Denn, so muss man das, glaube ich, lesen, was kommen wird, hängt zum Teil von den Entschlüssen einzelner Individuen ab oder kann wenigstens entscheidend durch sie beeinflusst werden. Das heißt, weil in der Wirklichkeit nicht nur einzelne Individuen, würde ich hinzufügen, sondern auch das Kräfteverhältnis zwischen den unterschiedlichen Individuen, die Unterschiedliches wollen und einander mehr oder minder bekämpfen oder unterstützen, auch das weiß ich nicht vorher, auch das kann ich nicht vorab berechnen. Individuelle Taten aber entziehen sich jeder Voraussage. Ich würde das sozusagen radikalisieren und sagen, auch kollektive Taten entziehen sich jeder Voraussage, denn ich weiß gar nicht vorher, welche Kollektive zustande kommen und ob sie handlungsfähig werden und so weiter und so fort und was sie dann auch tun werden. Darf ich trotzdem an dieser Stelle eine Vermutung über unsere Zukunft äußern, so geht sie dahin, dass wir am Ende der Philosophie des bloßen Lebens stehen. Das ist nun eine etwas rätselhafte Äußerung, die sich aber, glaube ich, ganz gut interpretieren lässt. Er will sagen, und das schließt auch an die Bemerkung über Modeerscheinungen, die ich vorher schon in den Texten hatte, dass eben weil die Zukunft unberechenbar ist, die Vorstellung, man könne sich nur einfach sozusagen dem Lebensprozess überlassen und dann würde schon alles gut gehen. Diese Vorstellung ist nicht mehr tragfähig und man muss natürlich auch aufs Datum gucken. 1920, nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges, den die Zeitgenossen, glaube ich, überwiegend so gesehen haben, jedenfalls hinterher, war das auch ganz naheliegend. Um das nochmal, die Philosophie des bloßen Lebens, gegen die er sich wendet und gegen die er durch seine logische und erkenntnistheoretische Durchdringung der Kulturwissenschaften Gegeninstanzen schaffen will, das wird nochmal konkretisiert. Erlebnis und lebendig sind beliebte Worte. Und keine Meinung gilt für so modern wie die, dass es Aufgabe der Philosophie sei, eine Lehre vom Leben zu geben, die aus den Erlebnissen heraus sich wahrhaft lebensvoll gestaltend für den lebendigen Menschen brauchbar ist. Das ist kritisch gemeint. Rickert hat den Anspruch, dass aufgrund seines Programms der Erkenntnis, der logischen und erkenntnistheoretischen Durchdringung der Kulturwissenschaften mehr gesagt werden kann, als dass man sich sozusagen, man könnte fast sagen, früh existenzialistisch dem überlässt, was sich in der Lebenssituation jeweils ergibt. Was natürlich von Rickert dann als Wertfrage. Was sind die Werte, die man diesem sich überlassen, dem Lebensprozess überlassen, entgegenstellen kann? Dass dieses bei Rickert selber aber begrenzt bleibt und der Perspektivismus dann auch national überformt wird, kann man an einem Zitat von 1934 ablesen, wo Rickert gesagt hat, es sollte kein Deutscher, der in unseren Tagen, 1934, innerhalb Deutschlands Kultur wirken will, sich gegen das Vorwiegen der nationalpolitischen Kulturziele auflehnen. Das heißt, dass der Nationalsozialismus sich in Deutschland durchgesetzt hat, ist eine historische Gegebenheit, gegen die auch mit der ganzen neukantianischen Wertphilosophie im Hintergrund keine Auflehnung möglich ist. Und das ist natürlich eine Bankrotterklärung dieses Programms. Von dort aus will ich jetzt nochmal zurückblicken auf die Tragödie der deutschen Philosophie. Philosophie denkt ihre eigene Tätigkeit vom Selberdenken her. Also Philosophie ist immer auch Betätigung und reflexive Bestätigung von Autonomie. Das gilt für Dilthey, indem er im Verstehen die Traditionen und die Strukturen, der Strukturbegriff wird von Dilthey ganz zentral in die Epistemologie eingebracht, des Lebens, wie er auch sagt, sich aus eigener Tätigkeit einfügt. Das Verstehen, das Erleben sind Formen, wie ich mich in die den vorgegebenen Strukturen des objektiven Geistes tatsächlich hineindenke, einfüge. Und die Autonomie wird hier zu einem bloßen Selbertun. Ich selber bin es, der diese Einfügung, man könnte auch zuspitzend sagen, diese Unterwerfung vollzieht. Und das reicht schon als Autonomie. In der neukantianischen Variante wird das immerhin noch gebunden an die Reflexion der dabei verwirklichten Werte. Das heißt, es genügt nicht einfach nur zu verstehen, was sich national oder traditionell als Kulturgut darstellt, sondern man muss auch die darin realisierten Kulturwerte rekonstruieren und auf allgemeine Werte beziehen können. Aber wie ich das bei Rickert vorgeführt habe, in dem Moment, wo die nationale Kultur eben ganz entschieden politisch ergriffen ist, hat auch der Neukantianismus nur die Möglichkeit zu konstatieren, dies ist der Fall, dies ist ergeben, dies ist gegeben und da kann man gar nichts machen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass sich die Philosophie der Geisteswissenschaften in ihren beiden Varianten, sowohl in der Dilthey'schen als auch in der Rickert'schen, vom Materialismus abgewandt haben. Nicht in dem Sinne, dass sie überhaupt die eigenständige, emergente Realität historischer und gesellschaftlicher Prozesse betont haben. Das gehört zweifellos zu ihren Leistungen. Aber dass sie innerhalb dieser Prozesse tatsächlich einen methodologischen Idealismus praktiziert haben. Die Neukantianer durch ihren Bezug auf die Werte als das letzten Endes selbstständige Orientierungsmoment menschlicher Praxis und in dem Gedanken der Aufgabe, den sie ja immerhin fassen, völlig ausgelöscht haben, dass es materielle Reproduktionserfordernisse gibt, die jede Gesellschaft und jede Lebensführung verwirklichen muss. Die spezifische Materialität der gesellschaftlichen Prozesse und der darin liegenden Herrschaftsstrukturen, Klassenstrukturen, Geschlechterstrukturen, internationale Kolonialstrukturen werden auf diese Weise systematisch ausgeklammert und man bleibt dabei, sozusagen die maßgeblichen Gedankenformen, die diese realen Prozesse begleiten und legitimieren, für deren eigentliche Grundlage zu halten. Und das ist und war eine Illusion. Man muss allerdings sagen, dass diese Ausschließung und Abkoppelung von einer materialistischen Diskussion historischer und gesellschaftlicher Prozesse, die es ja durchaus in Ansätzen auch damals gegeben hat, sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der sich herausbildenden Soziologie, dass die nicht allein das Werk dieser Philosophen gewesen ist, sondern tatsächlich in der wirklichen Praxis dieser Wissenschaften umfassend begründet war. Diese idealistische, in dem Sinne geistwissenschaftliche Wendung der Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften ist nicht etwas, was Rickert und Dilthey in diese hineingetragen haben, sondern was in der Praxis der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften aufgrund ihrer vorrangigen philologischen Orientierung verankert war und was sozusagen der Hintergrundideologie ihrer Träger motiviert war durch die Furcht vor den Massen. die Ablehnung der Perspektiven der arbeitenden und anderen kolonialen etwa Massen oder Bewegungen der Zeit durch diese bildungsbürgerliche Elite, die der eigentliche Träger dieser Geistwissenschaften in Deutschland gewesen ist, war gewissermaßen die andere Seite dieses Idealismus, der dann wieder bestätigend wirkte, sich vor diesen rohen und bloß materiell interessierten Massen abzusetzen. Damit kann man sagen, stellt diese Phase der Philosophie eine spezifische Phase in dem Gegensatz zwischen einer affirmativen Philosophie der Unterwerfung und einer Philosophie der Befreiung dar. Eine spezifische Phase insofern, als die jetzt hier explizit auseinandertreten. Während bei Hegel, das hat Heine mit Recht bemerkt, sozusagen die Affirmation des preußischen Staates einhergeht mit der subversiven Betonung, dass eigentlich nur die Freiheit gesellschaftliche Wirklichkeit hat und alles andere nur historisch tatsächliche Formen ihrer Verwirklichung sind, treten in diesen Jahrzehnten tatsächlich die Philosophie der Befreiung in Gestalt des Marxismus der Arbeiterbewegung, in Gestalt einer sich separat konstituierenden feministischen Theorie, in Gestalt der frühesten, die beginnen damals schon, Theorien der kolonialen Befreiung, völlig außerhalb des philosophischen Zusammenhangs auf und werden auch von den Philosophen überhaupt nicht mehr rezipiert, zur Kenntnis genommen, zum Teil schon. Also Wilhelm Dilthey hat in Westermanns Monatsheften immerhin noch das Kapital besprochen. Also er hat das schon noch auf dem Schirm gehabt. Aber in seine philosophische Konstruktion gehen diese, sag mal, oppositionswissenschaftlichen und oppositionsphilosophischen, herrschaftskritischen Ansätze, die sich außerhalb des Zusammenhangs des Bildungssystems, der etablierten Wissenschaften und der etablierten Philosophie konstituieren, nicht mehr ein. Das heißt, es kommt, und das macht die Sache mit der Durchsetzung der Universitätsphilosophie so kompliziert, es kommt zur Etablierung einer affirmativen Philosophie. Einer Philosophie, die gewissermaßen ihre emanzipative Ambivalenz, die sie in ihrer klassischen Form noch gehabt hatte, systematisch abstreift. Und die sich nur noch als Verteidigerin, jedenfalls als grundsätzliche Verteidigung des Status quo begreift, mit der Differenz, entweder konservativ, wie Dilthey, den Status quo in seiner ganzen konkreten Gestalt zum Gegenstand der Verteidigung zu machen, oder aber liberal, wie Rickert, zu unterscheiden zwischen dem Wertvollen und Wertlosen in den gegebenen Verhältnissen und insofern der Aufgabe der Verbesserung der Verhältnisse durchaus noch offen, aber der Verbesserung der gegebenen Verhältnisse und nicht der in der klassischen Neuzeit noch gegenwärtigen Vorstellung, dass man tatsächlich die Verhältnisse von Grund auf verändert, wie der junge Marx es formuliert hat, alle Verhältnisse umwirft, in denen der Mensch ein unterdrücktes, verächtliches, abhängiges Wesen ist. Und diese Art von Philosophie, man kann das am besten vielleicht am Beispiel von Feuerbach, Ludwig Feuerbach, diskutieren, wird in diesen Jahrzehnten völlig marginalisiert und vergessen. Selbst, sagen wir mal, konservative Vertreter, die unangenehme Wahrheiten aussprechen, wie das Schopenhauer und Nietzsche getan haben oder wie das in Dänemark Kierkegaard tut, werden zunächst einmal auf Jahrzehnte marginalisiert und sozusagen in der philosophischen Öffentlichkeit zum Schweigen gebracht. Erst mit der Krise des Ersten Weltkriegs kommt es dazu, dass sich Philosophen auf diese Dissidentenstimmen wieder besinnen. Der deutsche Weg zur Durchsetzung moderner Herrschaftsverhältnisse hat, wie wir wissen, ja besondere Probleme gehabt. Es kommt eben nicht in Deutschland zur Etablierung des modernen Staates auf der Grundlage einer bürgerlichen Revolution. Letzte Gelegenheit 1848, die scheitert, sondern es kommt zu der Durchsetzung eines modernen bürgerlichen Staates unter der Hegemonie von Adel und Monarchie mit entsprechenden Deformationen in der Struktur dieses modernen bürgerlichen Staates, über die, die sich damit zugleich als Universitätsphilosophie etablierende affirmative Philosophie systematisch schweigt. Dennoch ist es natürlich ein Zeitalter ungeheuren Orientierungsbedarfs und tiefgreifender Umbrüche. Denn unter dieser sozusagen Einverleibung des modernen Bürgertums in die Strukturen eines Adels- und Obrigkeitsstaates, wie das Wilhelminische Reich es geworden ist, vollzieht sich gleichzeitig eine tiefgreifende Revolutionierung der wirklichen Lebensverhältnisse im Sinne der Durchsetzung der modernen bürgerlichen kapitalistischen Produktionsweise und auch übrigens der Durchsetzung der modernen bürgerlich-patriarchalischen Kleinfamilie und des Verhältnisses zu Kolonien. Deutschland erobert ja seinen Platz an der Sonne dadurch, dass es Kolonien erwirbt in den 80er Jahren. Diese sozusagen ungleichen und hochwidersprüchlichen Prozesse bedürfen der Verarbeitung. Und die Philosophie ist, wenn auch in diesen sozusagen herabgesetzten und beschränkten Formen, die sie mit dem Verzicht auf die Frage nach einer Veränderung des Ganzen angenommen hat, doch noch die Form, in der sich dieser, ich denke schon, gewaltige Orientierungsbedarf artikuliert und gesellschaftlich erörtert wird. Und zwar sowohl in ihrer lebensphilosophischen, von den Neukantianern gern als modisch abgetanen, den Tagesereignissen und Tagesproblemen folgenden Variante, als auch in ihrer sozusagen akademisch seriöseren neukantianischen Variante. Insofern kann man, glaube ich, das Zeitalter, das wir diskutieren werden, als das silberne Zeitalter der deutschen Philosophie begreifen. Hier wird, wenn man das ein bisschen breiter begreift, durchaus auf dieser Reflexionsebene werden hier zentrale Probleme moderner bürgerlicher Gesellschaften, der Art und Weise ihrer Organisierung, der Art und Weise ihrer staatlichen Regulation und der Art und Weise der wissenschaftlichen Durchdringung all dieser Prozesse, das wird durchaus auf hohem Niveau und eindringlich in dieser Philosophie verarbeitet. Und insofern ist es zu Unrecht, wenn diese ganze wilhelminische Philosophie als völlig uninteressant beiseite gelassen wird und nur noch auf die klassische goldene Phase der deutschen Philosophie von Kant bis Fichte, Schelling, Hegel geschaut wird. Also insofern kann man sagen, das, was wir im Weiteren zu diskutieren haben und was wir mit Diltay und Rickert auch angefangen haben zu diskutieren, ist durchaus der philosophischen Kenntnisnahme wert und bedarf der weiteren Durchdringung. Und diese hat auch in den letzten 20 Jahren angefangen. Also ich behaupte jetzt nicht hier etwas ganz Neues zu erzählen, aber eine ganze Weile, also bis vor 20 Jahren, ist dieses beiseite geschoben worden. Einer der Pioniere der Beschäftigung damit wieder war übrigens Jürgen Habermas, schon Ende der 1950er Jahre, also insofern ein paar mehr als 20 Jahre her. Ja, das war das, was ich Ihnen vorbereitet habe. Und jetzt ist einfach die Frage, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte Sie dann einfach einladen, noch Fragen zu stellen, Bemerkungen zu machen und so weiter. Ja, bitte sehr. Nee. Und vielleicht können wir auch einfach noch mal durchgehen und zu den einzelnen Punkten uns. Ups, was ist das denn? Also zur Frage des Neukantianismus, was der bedeutet hat. Gibt es dazu Fragen? Zu den Punkten dessen, was im Neukantianismus die Philosophie der Geisteswissenschaften bedeutete. Gibt es dazu noch Rückfragen? Das ist, ja, bitte. Da gab es auch Philosophie, aber kein Neukantianismus. Kaum. Also das ist natürlich ganz interessant. In Frankreich gibt es ein kompliziert. Es gibt sozusagen diese Dualität, die ich jetzt für Deutschland rausgearbeitet habe, die gibt es in anderen Formen für die anderen Länder auch. Aber die beiden Positionen werden unterschiedlich besetzt. In Großbritannien gibt es einen schottischen Neuhegelianismus und eine Oxford-Cambridge-basierte Vorform der analytischen Philosophie. Das, also man kann auch sagen, das ist gewissermaßen das Verhältnis von Lebensphilosophie und Neukantianismus in Deutschland. In Frankreich gibt es die Lebensphilosophie, Henri Bergson, und es gibt einen, man kann sagen, akademischen Kritizismus, der aber eigentlich kein Neukantianismus ist, mit Leuten wie Poincaré. Also es kommt überall zu dieser Ausdifferenzierung. Und es kommt auch dazu, dass gewissermaßen die großen Themen der klassischen Philosophie reflexiv verabschiedet werden. Vielleicht mit der Ausnahme von Italien, wo ich vielleicht was übersehe, aber wo tatsächlich Benedetto Croce es gelingt, sozusagen so etwas wie eine Gesamthegemonie in einer Verbindung von Neo-Hegelianismus bis hin zu Öffnungen zum historischen, zum Materialismus, also zum Marxismus auch, und sozusagen Wissenschaftsreflexion tatsächlich zu betreiben. Also in Italien kommt das, natürlich gibt es auch in Italien positivistische Philosophie, die ist aber nicht sehr einflussreich, sodass man da nicht einen solchen Dualismus konstatieren kann. Russland weiß ich nicht, wie das in der Zeit ist. Das müsste ich dann nochmal, da komme ich aber noch sicherlich nochmal drauf zurück. Noch zu der Frage des Neukantianismus oder der, ja? Ja. Ja. Das ist natürlich eine ganz spannende Frage, aber da will ich versuchen, in verschiedenen Schritten darauf zu antworten. Das ist sehr schön. Erstens, historisch. In der Zeit, von der wir reden, ist es eben nicht so, dass das alles eins ist, sondern der Stellenwert der Philosophie in den unterschiedlichen Bildungssystemen ist auch ganz verschieden. Na, in England spielt die Philosophie sozusagen als Grund Ausbildung oder als übergreifende Ausbildung keine Rolle, in Schottland sehr wohl, was auch den Unterschied zwischen der Cambridge-Oxforder Philosophie und der Edinburgher Philosophie dann auch verständlich macht. In Deutschland ist Philosophie sozusagen die Klammer zwischen Geistes- und Naturwissenschaften in der philosophischen Fakultät. Sie kennen das vielleicht noch, die Älteren unter Ihnen, Gymnasiallehrer mussten ein Philosophikum absolvieren, bevor sie am Gymnasium unterrichten durften. Das war, sie mussten sozusagen so etwas wie eine philosophische Grundbildung nachweisen. In Italien war das wieder anders. Also sozusagen allein schon der Stellenwert der Universitätsphilosophie im Bildungssystem war verschieden. Moment, das ist sozusagen Punkt 1. Punkt 2 ist, was Sie einfordern, dass Philosophie sich gewissermaßen weltweit konstituiert und die Debatten in Australien, in Kanada und in Deutschland miteinander verknüpft sind, das ist ein Produkt der letzten 30, 40 Jahre. Man spricht von einer World Philosophy. Das hat sich im Wesentlichen in den 60er, 70er Jahren durchgesetzt. Allerdings, sagen wir, die unterschiedlichen Provinzen dieser World Philosophy sind noch erkennbar unterschiedlich, aber diese radikale Unterschiedlichkeit, wie man sie im Zeitalter des nationalistischen Imperialismus, von dem wir gerade reden, konstatieren muss, das ist nämlich der zweite Punkt. Die spezifische Gestalt der jeweiligen Philosophie und ihren Sitz im Leben und im Bildungssystem wurde für vorbildlich gehalten. Also jeder wollte genau sein Verständnis von Philosophie, genau sein Verständnis von Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, ne? Man kann das sozusagen an der Begrifflichkeit auch ablesen. Geisteswissenschaften sagen die Deutschen, die Amerikaner sagen Social Sciences, die Franzosen sagen Sciences Humaines und sie meinen auch was Verschiedenes damit. Also wenn man die Liste macht, was da drunter fällt, ist nicht identisch. Die Engländer haben sich bis in die 1930er Jahre geweigert, irgend so etwa einen neumodischen Unfug an ihren Universitäten zuzulassen. Soziologie oder Psychologie gab es nicht. Sondern es gab eben Philosophie, politische Ökonomie und Politik. Und damit konnte man auch auskommen, so die traditionelle Auffassung. Also diese Durchsetzung von disziplinärer Aufgliederung ist in England lange Zeit vom akademischen Establishment erfolgreich blockiert worden. Wir haben es nicht ewig aufhalten können. Ja, also es gibt nicht nur auf der Ebene der Philosophie unterschiedliche Verständnisse, sondern auch auf der Ebene der wissenschaftlichen Praxis. Aber auch, wenn wir sozusagen weiter runtergehen, wie sich der Staat konstituiert, mit der scharfen Trennung von Staat und Gesellschaft in Deutschland, der Reduktion des Staates, der tendenziellen Reduktion des Staates auf Government im angelsächsischen Bereich, also da, oder der Republik Uni, indivisible, der einen und unteilbaren Republik in Frankreich, Da sind schon deutliche Unterschiede, also auch nicht nur in der Art der Philosophie, in der Art der Wissenschaften, sondern auch in der Realität. Und natürlich auch unterschiedliche Positionen in der weltweiten Arbeitsteilung. Es gibt aufsteigende, absteigende, abhängige, führende Nationen in der weltweiten Arbeitsteilung. Und all das wird in der Art und Weise, wie die Philosophie natürlich reflektiert. Also von da aus, so lange wie es diesen imperialistischen Kampf um die Hegemonie im Weltmaßstab gab, und das gab es mindestens bis 1914, wahrscheinlich bis 1945, solange war es eben nicht möglich, diese World Philosophy tatsächlich zu konstituieren. Und dass sie so spät dann konstituiert worden ist, hängt eben auch mit dem Ende des Kalten Krieges zusammen, der sozusagen eine letzte Aufspaltung auch der Philosophie und der Wissenschaften bedeutet hatte. Ja, noch dazu. Dann zu den Rickert-Texten gibt es dazu noch Rückfragen. Ich bin da ja relativ schnell durchgegangen. Ja, wolltest du was sagen? Zurück? Ja. Also ich denke auch, dass es da eine Analogie gibt. Wir sind in einem großen Umbruch vergleichbar dem großen Umbruch der 60er, 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Und das ging ja dann auch noch weiter. Und ich denke, Philosophie ist vielfältig herausgefordert. Man kann es auch daran sehen, dass jedenfalls stellt sich mir das so dar, dass dort, wo gewissermaßen die etablierten Disziplinen bestimmte Probleme oder real sich stellende Probleme nicht mehr bearbeiten können, sich gewissermaßen wildwüchsig, ad hoc, transdisziplinär, wie man dann gerne dazu sagt, nicht nur interdisziplinär, sondern auch unter Einbeziehung von Praktikern, Diskussions- und Theoriebildungszusammenhänge entwickeln, die dann in der Tat auch weitergehende Fragen diskutieren. Und das führt wiederum dazu, dass die Philosophen sich darüber Gedanken machen müssen. Ich war jetzt aber gerade auf einer Tagung in der HU, habe ich ja gesagt, da war eigentlich zu beobachten, mit welcher Subtilität und Genauigkeit, das muss man ihnen lassen, die Philosophen heutzutage in der Lage sind, Fragen der Zeit aufzugreifen, zu diskutieren und dann gleichzeitig oder in diesem Prozess in ihrer Brisanz für die bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu entschärfen. Das gilt auch durchaus für dieses silberne Zeitalter. Während im goldenen Zeitalter bei Hegel oder bei Kant oder auch bei dem frühen Schelling oder bei Fichte haben wir diese Ambivalenzen, wo es tatsächlich immer auch das Emanzipative, wenn auch als zweites und untergeordnetes Moment gibt, wird jetzt vielfältig aufgegriffen und diskutiert und es wird versucht und durchaus auch erfolgreich versucht, in diesem Prozess des Aufgreifens zugleich den Fragen ihre Dringlichkeit und ihre sozusagen herrschaftskritische Brisanz zu nehmen. Was sozusagen dann schon eine gewisse Leistungsfähigkeit der Philosophie voraussetzt. Und dass das mit den Krisen zusammenhängt, kann man auch vielleicht daran sehen, dass in den 50er Jahren eigentlich die politische Philosophie und die Ethik in der deutschen Philosophie praktisch abgemeldet war. Und die gab es nicht mehr. Die ist dann in den 60er Jahren sozusagen neu erfunden worden. Da gibt es den Sammelband Anfang der 70er Jahre, der darauf zurückblickt, den Manfred Riedel herausgegeben hat, Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Also politische Philosophie und Ethik hatte man gedacht, jetzt ist es soweit, braucht man nicht mehr. Common Sense und die Spezialwissenschaften beantworten alles. Aber es zeigte sich dann eine Lücke und in diese Lücke ist dann eine Erneuerung praktischer Philosophie, auch eine Wiederentdeckung der ganzen Philosophen dieses goldenen und des silbernen Zeitalters der deutschen Philosophie hineingestoßen. Und das hält noch an und ich denke auch, man kann in der Gegenwart sehen, wie gewissermaßen die neuen Krisenschübe auch unter Philosophen diese Arbeit des Aufgreifens und Kleinarbeit bestärkt. Und ich denke natürlich auch, das ist eine Chance für kritische Philosophen. Wenn die Kollegen so intensiv dabei sind, Probleme aufzugreifen und gleichzeitig ihre Brisanz zu nehmen, kann man kritisch daran arbeiten, dass diese Operation ihnen nicht gelingt. Sondern dass man tatsächlich die großen Probleme, die in der klassischen Philosophie noch präsent waren, nämlich die Probleme von Herrschaft und Ordnung, dass man die tatsächlich wieder freisetzt und insofern auch wieder zur Wahrheit, zum Guten und zum Schönen als ernsthaften und eigentlich sehr radikalen Fragestellungen zurückfindet. Das wäre sozusagen die Aufgabe einer wirklich zeitgenössischen kritischen Philosophie, die ich selbstverständlich nur in Ansätzen leisten kann. Weil das kann einer alleine nicht machen. Und das Problem ist halt ein bisschen, dass der Zusammenhang der kritischen Philosophie oder der radikalen Philosophie eben ein höchst zerbrechlicher ist, sodass man da immer wieder dann auf das zurückgeworfen ist, was man dann doch alleine machen kann. Und das ist nicht so viel. Ja, noch zu Rickert. Ich gehe nochmal die Texte durch. Na, wo haben wir es denn? Zu der Frage des Wertes haben wir genug diskutiert. Weil das ist wirklich hier eine zentrale Kategorie, die natürlich das Verhältnis von Politik und Philosophie betrifft. Ja, nochmal zur Tragödie der deutschen Philosophie. Ja. Ja. Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, da gibt es zwei Antworten, die man geben kann. Das eine, das war auch in meiner Generation ganz verbreitet, das gibt natürlich die Literatur. Die Poeten, die Romanciers, die Filmautoren haben, naja, jedenfalls Philosophie außerhalb. Also die machen Entwürfe und Angebote. Gestern war Wolf Biermann im Fernsehen mit seinem Kölner Konzert, also auch die Liedermacher, die so etwas wie eine zugespitzte Deutung der Zeit anbieten. Die also tatsächlich das, was Rickert sagt, was bedeutet das alles? Was bedeutet das alles für uns? Zu beantworten so. Man kann natürlich sagen, das ist dann auch wieder Philosophie. Dem würde ich nicht wirklich widersprechen, aber es ist keine akademische Philosophie. Und ich denke auch, man kann im Grunde die Frage nur so beantworten, dass man sagt, man kann die akademische Philosophie abschaffen. Aber man kann dadurch nicht die Philosophie abschaffen, weil die entsteht immer wieder neu aus dem Philosophieren der Menschen. Die zweite Antwort ist die Religion. Ja, natürlich, die sämtliche Religionen haben hier Angebote zu machen. Aber da kann man wieder genauso sagen, entweder die Menschen glauben das einfach so, ohne zu denken, dann ist es wirklich religiös, oder sie denken dabei und fangen an zu diskutieren, dann wird das wieder von der Philosophie schwer unterscheidbar. Also entweder, und ich glaube, die sozusagen eine Rückkehr der Religion in dem Sinne, dass die Leute alle einfach glauben, was auch immer, ohne zu denken, ist in modernen Verhältnissen undenkbar. Das heißt, die beiden Auswege sozusagen um die Philosophie herum, in die Literatur oder in die Religion, sind keine, sondern sind nur dann andere Darbietungs- und Generationsformen philosophischer Tätigkeit. Aber die philosophische Tätigkeit bleibt erhalten. Und ich möchte dann auch nochmal für die akademische Philosophie plädieren, weil die ermöglicht es eben, diese Art von Tätigkeit systematisch zu pflegen. Sicherlich mit dem Preis, den man dafür zahlen muss, dass das unter der Kontrolle des Staates erfolgt und deswegen auch immer die herrschaftsaffirmative Philosophie im Vordergrund steht. Aber sie ermöglicht es durchaus auch kritische Positionen immer wieder neu zu entwickeln und eben in den Auseinandersetzungen mit den affirmativen Positionen, die ja dann viel Material aufarbeiten, und wo man dann auch an der Art, wie die argumentieren, aufzeigen kann, wo sie zunächst einmal scheinkritisch die Probleme wirklich aufgreifen. Sonst funktioniert es ja nicht. Wenn sie gleich sagen, das Problem gibt es gar nicht, dann hört keiner weiter zu. Sondern die Operation besteht ja immer darin, dass sie das Problem aufgreifen und ernst nehmen und es dann so allmählich im Prozess der Argumentation zum Verschwinden bringen. Und dieses enthält natürlich immer die Chance, dass man sich auf wirklich kritisches Denken und kritisches Philosophieren aneignen kann. Also eine Philosophie, die gewissermaßen rein dogmatisch ist, die nur noch, so wie die Rechtswissenschaft oder die dogmatische Theologie, es dem Anspruch nach sein möchte. Sie kriegt das ja auch nicht so richtig hin, weil die müssen natürlich auch die ganze Zeit denken und argumentieren. Aber in der Philosophie geht das nun gar nicht. Die rein dogmatische Philosophie halte ich für ein wirkliches hölzernes Eisen. Das geht nicht. Sondern philosophieren geht nicht ohne argumentieren und es geht auch nicht ohne hinterfragen. Und das macht Philosophie, denke ich, strukturell subversiv und damit immer offen für die Entwicklung kritischer Gedanken. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es Philosophie nicht nur überhaupt gibt, sondern dass sie auch irgendwo betrieben, gepflegt, präsent gehalten wird. Denn man muss ja nicht sich dauernd alles wieder neu ausdenken, sondern kann da durchaus an das anknüpfen, was schon gedacht worden ist. So, noch Punkte? Dann würde ich sagen, machen wir heute einfach früher Schluss. Ich danke für die Geduld und nächstes Mal gibt es wieder volles Programm.
Ja, diesmal hatte ich ein bisschen zu wenig mit, offenbar. Diesmal hatte ich ein bisschen zu wenig mitgebracht.
Ja, hatte auch. Aber sehr selten, ne?
Aber das schon. Also auch, dass man ein bisschen Zeit hat mit Fotografieren, war schon hilfreich. Da kommt gerade mit.